Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Heute reisen wir auf eine Insel, die vor der Küste Italiens und Frankreichs liegt. Es ist eine Insel mit wechselvoller Geschichte. Wir reisen, sie hat wildromantische Gebirge, weite Strände, einen berühmten historischen Sohn mit Namen Napoleon und ganz ausgesprochen lebendige Osterbräuche. Wir reisen nach Korsika. Sie heißt Insel der Schönheit. Bei der Mittelmeerinsel Korsika, da denkt jeder sofort an Sonne, an endlose Küsten und stahlblaues Mittelmeer. Und das stimmt auch alles. Korsika ist gerade jetzt am Beginn des Frühlings eine der wenigen Inseln, wo man schon bei richtig milden Temperaturen vielleicht sogar baden kann. In diesen Tagen sind es 16 bis 18 Grad bei Sonnenschein. Aber Korsika hat natürlich jetzt kurz vor Ostern auch eine ganz andere Seite, eine mystische. Wenn nämlich in den Nächten der Karwoche die Passion Christi in den kleinen Gästen der Städte Realität wird. Und deshalb fangen wir gleich vorne an in der Karwoche beim Gründonnerstag. Wir beginnen unsere Reise einmal quer über die Insel Korsika, jetzt ganz im Süden am untersten Ende. Von dort aus kann man sogar Sardinien sehen und ist ganz nah an Italien. Die kleine Stadt Bonifacio, das können Sie auch im Internet übrigens in unserer Bildergalerie nachsehen, gleicht einem Freilichtmuseum. Auf einem langgezogenen hohen Kalkstein ragt das Städtchen über dem Mittelmeer empor. Das ist nicht ungefährlich. Die Menschen dort leben mit der Gefahr, dass ihre Häuser mit dem Gestein irgendwann mal herunterbrechen. So nah sind sie an den Rand der Steilfelsen gebaut. Aber die Menschen auf Korsika haben Gottvertrauen. Das zeigt sich vor allem in den Osterbräuchen, zum Beispiel in der Gründonnerstagsnacht. Denn diese Nacht, das zeigt sich besonders, ist den Menschen in Bonifacio heilig.
Seit Einbruch der Dunkelheit schon sind die engen Gassen mit Menschen gefüllt. Alte und Junge steigen die steilen Treppen von ihren hoch oben gelegenen Wohnungen hinunter und warten auf den engen Bürgersteigen auf die Vorboten der Karwoche. Wie aus dem Nichts dann die ersten Gesänge. Ora pro nobis, bitte für uns. Maria und die Heiligen werden angerufen. Mit einem Kreuz in der Hand schreitet ein junger, vermummter Mann vorweg, hinter ihm die anderen Mitglieder der Bruderschaft, in langen Gewändern und mit gesenktem Blick.
Wir haben verschiedene Bruderschaften hier. Du kannst sie unterscheiden an ihren unterschiedlichen Farben. Hier zum Beispiel ist das Heilige Kreuz rot, hat einen schwarzen Einband und ein weißes Tuch.
Pierre Gasano ist selbst Mitglied einer Bruderschaft hier in Bonifacio. Er ist hier aufgewachsen und gehört zur Confrérie de Saint-Marie-Madeleine und wird sich später mit den anderen Mitgliedern in seiner Kirche treffen. Bis dahin begleitet er uns durch die Straßen und erklärt die mittelalterliche Tradition.
And you have the Order of Saint Barthélemy.
Hier die Bruderschaft von Saint-Barthélemy, dem heiligen Bartholomäus. Und hinter ihnen die Mitglieder von Saint-Erasmus, das ist der Heilige der Fischer. Diese Bruderschaft hat ihre kleine Kirche direkt am Hafen.
An den Seiten hinter dem Kreuz gehen die Männer mit Laternen und Fackeln. Die Steinwände der eng stehenden Häuser sind in flackerndes Licht getaucht. Eine bedrückende Stimmung inmitten der vielen Menschen, die sich immer wieder der Prozession anschließen, dann in den Gassen verschwinden und die Seiten wechseln. Kaum ist der Gesang der Männer verklungen, hört man schon am anderen Ende der Stadt erneut eine Prozession, die sich auf den Weg macht.
Die Tradition der Bruderschaften hier bei uns ist sehr alt. Sie gehen zurück auf das 13. Jahrhundert. Sie stammen aus der Zeit, als Menschen Unterstützung brauchten. Die Kirche war damals nicht stark genug, um diese Hilfe zu leisten. Und die Gesellschaft hat sich dann zusammengetan, um Menschen zu helfen. Das ist vielleicht nicht so leicht zu verstehen. Also diese Bruderschaften sehen erstmal sehr religiös aus, aber in Wirklichkeit sind sie in erster Linie eine Gruppe von Zivilisten, aber religiös in ihren Herzen.
Und in diese Gruppen, in die Bruderschaft, so erzählt Pierre Gassano weiter, wird hier in Bonifacio, wie auf ganz Korsika, jeder Mann hineingeboren. Die Kirche in der Nachbarschaft, in der eigenen Gemeinde, ist später auch die Kirche, zu deren Bruderschaft ein Mann gehört.
Weil dein Vater dabei ist und dein Großvater auch dabei war, dein Urgroßvater, du solltest die Bruderschaft auch nicht wechseln.
Diese Nacht, der Gründonnerstag und auch die Osterzeit ist Zeit für Tradition, für Familie. Auch wenn Freunde und Verwandte längst aufs Festland gezogen sind, in dieser Nacht, so Pierre, kommen sie nach Hause. Und dann erneut ein Anschwellen der Gesänge. Ein vermummter Kreuzträger taucht in einer Seitengasse auf. Er will Buße tun, erklärt Pierre Gassano. Er will für seine Taten büßen und anonym bleiben. Sein großes Kreuz wankt, es ist schwer. Langsam sind alle Mitglieder der Bruderschaften an einem zentralen Punkt in Bonifacio angekommen, in der Kirche Saint-Dominique im oberen Teil der Stadt. Sie treffen sich, nachdem sie einzeln durch die Gassen gezogen sind. Ein Pulk von Menschen bildet sich, alle folgen den Fackeln und Kreuzen. Von hier aus zieht eine große Prozession einmal quer durch die Stadt.
Sie laufen durch die Straßen und singen. Dabei tragen sie jetzt Statuen ihrer Heiligen, um sie und ihren Tod zu präsentieren. Sie zeigen es den Menschen. Heute könnte man sagen, wir haben so viele Medien, die uns diese Informationen geben könnten und es ist überflüssig. Aber wenn man mal an das Mittelalter denkt, Statuen waren die einzige Möglichkeit für die Menschen, Wissen und Informationen zu bekommen.
Das Ziel der Bruderschaften, die Kirche Sainte-Marie-Majeure. Hier treffen sie sich zum gemeinsamen Gebet, rufen ihre Heiligen an, beten in die Ölbergstunde hinein, bis die Uhr den Karfreitag verkündet.
Ja, und wenn dann wieder Tag wird in Bonifacio, dem südlichsten Städtchen auf Korsika, dann ist die Atmosphäre auch gleich wieder eine freundlichere und die Stadt lädt ein zu erkundigen. Ist es doch ein Städtchen mit beeindruckender Geschichte. Einmal wegen der wechselvollen Beziehungen zu Sardinien, aber auch wegen Napoleon Bonaparte. Der hat dort 1793 eine legendäre Schlacht verloren an der wunderschönen Küste von Bonifacio. Kein Wunder, dass es in dem kleinen Städtchen bis heute unzählige Sagen und Erinnerungen an dieser Zeit gibt. Wir hören gleich von Verena Tröster mehr, wenn sie zu Osterbräuchen auf Korsika erzählt. Sie hören Domradio Reisen. Und wir sind ja heute unterwegs auf den Spuren korsischer Osterbräuche. Von den fast mythischen Donnerstagsprozessionen im Süden der Insel haben wir schon gehört. Aber es gibt auch Bräuche in der Karwoche und bis zu den Osterfeiertagen, die uns nicht ganz unbekannt sind. Dieser hier zum Beispiel.
Die Tradition ist, dass die Glocken nicht läuten, von Karfreitag bis zum Ostermontagmorgen. Am Karfreitag verstummen alle Glocken in den Kirchen und fliegen nach Rom. Und wir sagen auf Korsika, wenn sie am Ostermontag wiederkommen, dann bringen sie den Kindern die Ostereier mit.
Ja, das kommt uns zum Teil doch bekannt vor, zumindest, dass die Glocken über die Kartage nach Rom fliegen, dass die dann die Ostereier mitbringen. Das kannte ich nicht und da gibt es auch noch eine Tradition, die wir hier unbedingt nicht so kennen. Am Ostersonntag, da machen die Korsen so richtig viel Krach, um die Auferstehung Christi zu feiern und so klingt das dann. Ja, so wird ordentlich geknallt und zwar mit Gewehren. Am Ostersonntag wird dann morgens nach dem Hochamt in die Luft geschossen. Gewehre, die sind für Privatbesitzer auf der Insel zwar eigentlich verboten, aber so richtig dran halten tun sich auf Korsika, tut sich da niemand. Und im Wald, da wird man eh nicht so schnell von der Polizei gefunden. Aber es gibt noch mehr Bräuche rund um die bevorstehende Karwoche, die Woche des Leidens und Sterbens Jesu auf der Mittelmeerinsel Korsika. Da sind wir nämlich unterwegs und erzählen Ihnen in dieser Sendung davon. Und falls Sie sich jetzt überlegen, Mensch, das wäre doch mal ein Reiseziel für den nächsten Urlaub, über Reisetipps nach Korsika reden wir gleich. Kaliste, die schönste, das haben wir schon gelernt, so wird Korsika genannt. Die Schönheit der Insel und ihre Besonderheiten, gerade auch zur Reisezeit jetzt über Ostern, die lernen wir in diesen 2 Stunden näher kennen. Und Verena Tröster, die war auf Korsika unterwegs im letzten Jahr über Ostern. Ich habe das Augenleuchten eben schon angekündigt, Verena, das wollen wir jetzt gleich mal von dir hören. Auch ein Jahr später noch sieht man dich ja immer strahlen, wenn du von Korsika erzählst. Ich hoffe mal, die Erinnerung ist auch jetzt immer noch so frisch.
Ja, die nach Erinnerung, einem Jahr. Die ist noch relativ frisch. Ich weiß das alles noch ziemlich genau, weil ich so beeindruckt war von dieser Reise. Also zuerst mal ganz klar, wenn man aus Deutschland Ende März oder im letzten Jahr war das Anfang April losfliegt und am Mittelmeer ankommt, dann ist das natürlich ganz wunderbar, erstmal wieder diese milde Luft zu spüren. Auf Korsika sind es aktuell ja gerade 15, 16 Grad, also das macht dann schon irgendwie vom Gefühl her einen Unterschied. Ich weiß das noch ziemlich genau, vom Flughafen auf Korsika sind wir mit offenen Fenstern, das fand ich super, mit dem Auto so Serpentinenstraßen entlang gefahren, haben dann immer wieder mal angehalten an kleinen Straßenbuchten, wo der Blick aufs Meer besonders schön war. Und dann hatte ich die ganze Zeit so einen ganz besonderen Geruch in der Nase. Wilder Lavendel, das habe ich mir sagen lassen, der war das. Der blüht da jetzt im Moment zur Osterzeit. Also Mittelmeergefühl pur um diese Zeit auf Korsika. Und Napoleon, der soll mal gesagt haben, er könne Korsika sogar alleine am Duft erkennen. Das würde ich sofort unterschreiben. Und überhaupt erinnere ich mich noch an ganz, ganz viel frische Luft, weil jetzt gerade eben noch keine Hochsaison ist auf Korsika und eben noch nicht so viele Besucher und damit eben auch nicht so viele Autos auf der Insel unterwegs sind.
Aber du hast gerade beim Stichwort Autofahren schon erwähnt, die Serpentinen. Korsika, das ist ja eigentlich fast nur ein Riesenbergmassiv, oder? Das ist sehr gebirgig.
Ja, genau, das stimmt. Ein französischer Schriftsteller, der hat mal über die Insel geschrieben, sie ist ein Gebirge im Meer. Und das ist wirklich so. Eine Gebirgskette mit mehr als 2000 dann durchzieht Korsika. Das war mir vorher auch gar nicht so richtig klar. Und es gibt durch diese Gebirgskette dann auch ganz viele verschiedene Landschaftsformen auf der Insel. Der Westen zum Beispiel, der hat an den Küsten ganz steile, zerklüftete Klippen und Buchten, die dann so ins Meer abfallen. Und der Osten, der hat die wunderschönen Kalkschiefergebirge, die dann Richtung Küste so ganz langsam in fruchtbares Hügelland übergehen und dann eben am Ende in weiße Sandstrände. Das bedeutet also, jeder Urlauber, der kommt da richtig auf seine Kosten, klettern, Bergwandern, aber auch eben ganz leichte, schöne Küstenspaziergänge kann man da machen oder eben einfach auch nur Strandurlaub. Die Insel, die hat irgendwie alles, was man braucht im Gepäck.
Und du hast ja wirklich ein Bild von der ganzen Insel gemacht, von Landschaften, von vielen Städten. Angefangen hat die Reise im Süden, die ging dann durch die ganze Insel bis hin zum Norden. Wenn man das überhaupt sagen kann, welches waren denn deine persönlichen Highlights?
Ja, ist ganz schwierig zu sagen. Es gibt nämlich eine Menge Highlights, die ich da hatte. Also ganz beeindruckt hat mich der südlichste Ort, wo diese Gründonnerstagsprozession stattfindet, Bonifacio, wegen den wunderschönen zerklüfteten Küstenabschnitten. Diese Stadt, die ist wie so eine Wabe auf einen Felsvorsprung gebaut, bietet einen wahnsinnig tollen Blick auf Sardinien. Das ist ja nur ein paar Mittelmeerkilometer entfernt. Also das ist unheimlich schön da unten. Und dann aber auch ganz im Norden, die letzte Station, das Städtchen Bastia, schon wieder mit einer ganz anderen Mentalität. Die Menschen sind da ganz anders. Man merkt die Nähe zu Frankreich. Da gibt es Palmen, prunkvolle Paläste. Das erinnert alles schon wieder so ein bisschen an Nizza. Also die Menschen da oben, die wissen, wie das schöne Leben funktioniert.
Und zum schönen Leben, da gehört ja vor allem für Reisende wahrscheinlich auch lecker Essen, oder?
Ja, und bei den Franzosen ja sowieso. Essen ist ganz wichtig. Kulinarisch liegt Korsika ganz auf Linie, kann man sagen, zwischen Italien und Frankreich. Hat also von beiden Ländern etwas. Wichtig ist natürlich Fisch und alles, was sonst noch so aus dem Meer kommt. Und dann aber ganz beliebt auf Korsika Ziegen- oder Schafskäse. Den isst man da mit korsischem Honig oder Marmelade aus den besonderen Beeren, die dort wachsen. Und dazu natürlich Wein, ganz klar. Die Insel, die hat sogar 3 eigene Rebsorten, die auch nur dort wachsen. Und auch Bier wird auf Korsika getrunken. Das Pietra-Bier, das erinnert im Geschmack ein kleines bisschen an Kastanien. Das durfte ich auch probieren.
Und wann trinkt man das Pietra-Bier am besten? Welche Reisezeit ist die günstigste?
Ich würde sagen jetzt. Also schnell noch losfliegen. Korsika ist beliebt, ganz klar, vor allen Dingen im Sommer. Da kommen alle, um dort Urlaub zu machen. Und jetzt so am Frühlingsbeginn, da hat man die Insel einfach noch fast für sich alleine. Im Herbst ist das ganz ähnlich, das habe ich mir sagen lassen. Da sind auch vergleichbar wenig Leute da. Und diese Übergangszeiten, also Frühling und Herbst, die sind eigentlich die schöneren. Vor allem, wenn man über Ostern jetzt so viel von dem religiösen Brauchtum da mitbekommt, das hat dann nochmal so seinen ganz eigenen Reiz.
Glauben wir sofort, kann man auch gucken im Internet. Da hat Verena Tröster eine Bildergalerie eingestellt, kann man sich alles angucken. Wir machen gleich eine kleine Pause und werden über Reiseziele sprechen, die wir Daheimgebliebenen hier vielleicht in der Region ansteuern können am nächsten Wochenende. Aber dann geht's in der zweiten Stunde von Domradio Reisen mit Verena Tröster und ihrer Reise durch Korsika. Danke erstmal bis hierhin.
Gerne.
Domradio Reisen. Ausflugtipps zum Wochenende.
Korsika ist ja eigentlich unser Schwerpunktziel in dieser Woche in Domradio Reisen, aber für alle, die es nicht ganz so weit schaffen am Wochenende, haben wir noch ein paar Tipps für Ausflugsziele in der Region zusammengestellt.
Persischer Frühling in Köln. Fremde Kulturen hautnah erleben. Mit dem altpersischen Frühlingsfest Nuros beginnt für die Menschen im Nahen Osten das neue Jahr. In Köln kann jeder am Samstagabend in die persische Lebensart abtauchen, beim dritten internationalen Musikfestival Frühling der Kulturen. Vier Kölner Musikensembles werden an diesem Abend einen Auszug der kulturellen Vielfalt präsentieren. Der musikalische Bogen spannt sich von kurdischen Popsongs über klassische Variationen armenischer, kurdischer und aserbaidschanischer Lieder bis hin zu freien Improvisationen. Umrahmt wird das Musikfestival von uigurischen Tänzen in farbenprächtigen Kostümen und kulinarischen aus den Ländern des Orient. Frühlingsfest in Bad Honnef. Wenn das Wetter nicht will, machen wir uns selber den Frühling. Das haben sich wohl die Einzelhändler in Bad Honnef gedacht. Fühl dich fröhlich heißt das Frühlingsfest, das am Wochenende in der Innenstadt stattfindet. Verkaufsaktionen, Ausstellungen, Vorführungen und Leckereien der beheimateten Gastronomen laden ein in die Stadt am Rhein. Auf dem Marktplatz gibt es auf dem Bauern- und Spezialitätenmarkt einiges zu entdecken. Kinderschminken und Eselreiten erfreut die kleinen Besucher. Der Sonntag ist in der Innenstadt verkaufsoffen. Der Vater der Comics. Der amerikanische Künstler Winsor McCay ist ein Pionier der Comic-Szene. Seine Bildgeschichten in den Sonntagszeitungen waren Anfang des 20. Jahrhunderts wegweisend. Und noch vor Walt Disney hat er dem Animationsfilm das Leben eingehaucht. Comics, Filme, Träume heißt die Ausstellung im Dortmunder Museum für Kunst und Kulturgeschichte, die sich mit seinem Werk befasst. Gezeigt werden Originalzeichnungen, historische Postkarten, Spielzeugfiguren, Plakate und Zeitschriften. Die Ausstellung erzählt damit auch Zeit, Kultur und Gesellschaftsgeschichte und zeigt den Einfluss seiner Werke bis in die heutige Zeit. Der größte Luftballon der Welt. 90 Meter hoch, 50 Meter breit und 5 Tonnen schwer. Im Gasometer Oberhausen ist ab jetzt die größte leere Hülle der Welt zu sehen. Gefertigt aus lichtdurchlässigem Gewebe und Seilen ohne jeden Stützmechanismus. Eine Idee von Verpackungskünstler Christo. Big Air Package, großes Luftpaket, heißt die Skulptur ganz einfach und ist ab jetzt für jeden zu besichtigen. Von außen und von innen.
Renato Schlegelmilch war das mit den Ausflugstipps zum Wochenende. In der nächsten Stunde geht's in Domradio wieder zurück nach Korsika. Und damit wir so richtig in korsische Urlaubsstimmung kommen, gibt's erstmal das hier.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Tommy Milhome stellt uns korsische Musik vor.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Imo Vrini ist nicht mehr länger die Folkloregruppe, die jeder zweite Korsika-Tourist auf CD mit nach Hause nimmt. 20 Jahre nach ihrer Gründung sind Imo Vrini Popstars rund ums Mittelmeer. In Frankreich füllen sie Fußballstadien bei ihren Konzerten, zum Beispiel auf der jüngsten Tournee Omani, bei der Imo Vrini ihr gleichnamiges Album vorstellten. Und wenn die Korsen dann auch noch mit Nuevo Flamenco Star Luz Casal duettieren, dann gibt's kein Halten mehr bei Je sais mais je m'en vais. Übrigens, der Name Imo Vrini bedeutet die Wildschafe. Auf Korsika sind sie ein Symbol für Frieden und Freiheit.
Auf unserer Korsika-Reise machen wir uns jetzt auf den Weg zu einer Kultstätte im Landesinneren. Das ist der Höhepunkt auf der Mittelmeerinsel, wenn es um Frühgeschichte geht. Und zwar sind wir zu Gast in der bedeutendsten prähistorischen Fundstätte Korsikas. Und diese Fundstätte, die gibt es so eigentlich erst seit den 1950er Jahren. Erstaunlich, wenn man bedenkt, wie alt die Zeitzeugen sind, die dort gefunden wurden.
On a
Unterwegs in einer Märchenwelt in Filitosa. Wir spazieren über eine grüne Hügellandschaft. Immer wieder über kleine Steintreppen, die sich in Kurven den Hügel hinabschlängeln. Eine Abbiegung und dann über einen Fluss. Vorweg läuft ein Mann, der die Geschichte dieses Landes besser kennt als kein zweiter. Denn er ist der Enkel des Mannes, der hier 1946 eine weitreichende Entdeckung machte.
Er war komplett überrascht. Überrascht, so etwas auf seinem Land hier zu finden. Und dann hat er mit anderen darüber gesprochen. Die haben gesagt, das kann nichts Besonderes sein.
Daniel Cesari erzählt die Geschichte seines Großvaters, wie der Schäfer damals ganz unerwartet auf einen seltsam anmutenden Stein gestoßen ist, mitten auf seiner Schafswiese. Wie er das Gesicht im Stein erkannt und andere um Rat gefragt hat. Der junge Korse erzählt, er wurde damals erstmal ausgelacht.
Aber er wusste, nein, nein, das ist nicht nur ein einfacher Stein, das ist ein Stein mit einem Männergesicht.
Experten gaben ihm später recht. Sein Fund war ein Statuenmenhir, eine künstlich geformte Steinfigur mit menschlichen Zügen. Und davon gibt es auf dem Gelände noch einige mehr. Sie gehen auf eine Naturreligion zurück und auf eine Zeit um 330.000 Jahre vor Christus. Für die Besucher wurde in der daraus geschaffenen Kultstätte wenig verändert. Es soll so unberührt wie möglich erscheinen, das bedeutende Fleckchen Erde. Einzig die Meniere wurden gesäubert, repariert, neu aufgestellt. Unzählbar viele sind es, die jetzt wieder so hergestellt sind, wie sie es vermutlich zuletzt vor vielen tausend Jahren waren.
Diese große Statue symbolisiert Filitosa IX.
Sie fasziniert besonders, denn ihr Gesicht ist selbst heute noch gut zu erkennen. Die Statuen wurden nummeriert, unterschiedlichen Epochen zugeordnet und untersucht. Doch vieles bleibt rätselhaft. Man weiß heute, einige der Funde sind Zeugnisse des Totenkultes, das zumindest sagen Experten. Andere dienten als Kalender, waren Symbole kriegerischer Macht. Eins aber zeigen sie definitiv. Die Siedlungsanfänge auf Korsika liegen weit in der Vergangenheit. Dass hier schon sehr früh die ersten Menschen gelebt haben, das ist hier in Filitosa in Stein gemeißelt.
Verena Tröster hat uns die Meniere, die stummen Zeitzeugen von Korsika vorgestellt und gleich sind recht lebendig laute Zeitzeugen nochmal dran. Unsere Domradio-Reise durch Korsika haben wir heute ganz im Süden in der kleinen Stadt Bonifacio begonnen. Wir bewegen uns jetzt weiter Richtung Norden. Vom südlichen Zipfel Korsikas fahren wir einige Kilometer ins Innere der Insel und kommen dann in einer Stadt an, die, was jedenfalls Osterbräuche angeht, als Hochburg bezeichnet werden kann. Wir sind in Sartène. Die Wiege der korsischen Kultur, wenn man so will. Und nicht ohne Grund verbringen wir hier den Karfreitag, den Tag des Todes Christi, denn an diesem Tag wird die Passion, der Weg Christi nach Golgatha in Sartène Realität.
Schon bei der Ankunft in Sartène, der, so sagt man, korsischsten aller korsischen Städte, beschleicht unsere Reisegruppe ein fast bedrohliches Gefühl. In den Fenstern der grauen Häuser brennen Kerzen, keine Wohnung, aus der es nicht flackert an diesem Abend. Die Sonne ist schon fast untergegangen und verschwindet hinter den Bergen, die diese Stadt im Inselinneren umgeben. Die Straßen sind schon jetzt voll von Menschen. Alle diskutieren über das, was hier gleich passieren wird. Der Corso Stefano Orsoni ist seit Kindheit an jedes Jahr wieder dabei und weiß, was uns erwartet.
Wie in der Bibel steht, ist Jesus Christus dreimal unter dem Kreuz gefallen an diesem heutigen Tag. Und auch der Büßer wird auf seinem Weg durch die Stadt dreimal fallen. Das erste Mal genau hier, vor uns auf der Straße.
Der Büßer ist ein Mann von der Insel, ein Mann, dessen Identität geschützt wird wie ein Heiligtum. Niemand darf wissen, wer er ist, der sogenannte Catenaccio, übersetzt der Gekettete. Erste Gesänge sind zu hören, Perdono, Perdono Dio, Herr, gib mir Vergebung, singen sie immer und immer wieder. Die Menschen beginnen zu schieben, zücken ihre Handys und Fotoapparate, denn ganz langsam kommt er näher, der geheimnisvolle Büßer.
Das Einzige, was wir wirklich über ihn wissen, ist, dass der Catenaccio keine Frau ist. Es ist ein Mann. Und man weiß, dass er etwas Schlimmes getan hat. Es kann ein Mörder sein. Also er hat etwas Schlimmes getan und bittet um Vergebung. Deshalb trägt er das Kreuz heute.
Ein 14-Kilo-Kreuz, knapp 2 Kilometer lang, ist sein persönlicher Leidensweg durch die Stadt. Der Korse Stefan Orsoni erklärt, warum er das tut. Die Menschen hier, so sagt er, glauben nicht an die Macht der weltlichen Justiz. Hier auf der Insel zählt die Vergebung Gottes. Das ist ein anderes, höheres Gericht, vor dem sich auch der Büßer verantworten muss. Und da schleppt er sich langsam durch die Menge. Begleitet von Fackelträgern hieft er gebückt das schwere Kreuz über die Pflastersteine. Eisenketten an seinen Füßen schleifen über den Boden. Er läuft barfuß, in ein rotes Gewand gehüllt. Die rote Kapuze verdeckt sein Gesicht. Nur schmale Sichtschlitze für die Augen lassen ihn seine Umgebung erahnen. Und er fällt, vor unseren Augen, planmäßig, so wie es in der Bibel steht. Aber das kann man ihm ansehen, auch weil er nicht mehr kann. Ein Schauspiel, das Eindruck macht.
Ich bin echt tief berührt, was hier vorne abläuft in dieser Prozession. Also, das geht mir durch und durch. Ich weiß ja, was dieser kleine Büßer, den ich da gesehen habe, ja, was immer er getrieben hat. Aber ich weiß ja, er hat was Schlimmes getrieben. Und er verspricht sich davon ein neues Leben. Da höre ich jetzt diesen Priester reden. Ich finde es irgendwie berührend. Ich finde es ganz berührend, auch wenn noch so viel, vielleicht ein bisschen Rummel jetzt auch dabei ist oder Tourismus oder so. Das stört mich persönlich nicht.
Andere aber stört die touristische Anmutung der Zeremonie.
Es hat so einen totalen Eventcharakter und eigentlich überhaupt nichts Religiöses, nichts Kirchliches mehr. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die wirklich Gläubigen, die dieser Prozession folgen, sich ein bisschen gestört fühlen von dem ganzen Aufstand, der hier drumherum herrscht.
Die spektakuläre Nachstellung dieses Leidensweges Jesu ist mittlerweile touristischer Höhepunkt am Karfreitag. Viele hundert Menschen kommen, um das Spektakel zu sehen. Und doch bleibt am Ende das Gefühl, hinter dem fast filmreifen Ritus steckt mehr. Nach und nach versammeln sich alle Schaulustigen auf dem großen Kirchenvorplatz und kommen zur Ruhe. Der Büßer hat seinen Weg geschafft, kniet auf einem Vorsprung vor der Kirche, atmet schwer und erholt sich. Neben ihm ein zweiter, weiß gekleideter Büßer, der Simon von Cyrene darstellen soll, der ihm von Zeit zu Zeit seine Last abgenommen hat. An alles ist gedacht. Und dann spricht der Priester. Er bricht es runter, das, was wir da gesehen haben, auf unser Leben, auf unsere Realität und spricht davon, Buße zu tun, davon, dass es nie zu spät ist, die Richtung zu wechseln. Und dann ist plötzlich alles vorbei.
Die Menschen gehen jetzt nach Hause und der Büßer geht jetzt direkt für einige Tage ins Kloster. Für 3 Tage und danach hat er seine Buße geleistet, ist vor Gott rein.
Ja, und dann steht auch schon der neue Kreuzträger der Catenaccio für das kommende Jahr fest. Der muss sich bewerben, kommt dann auf eine lange Liste, die dem Pfarrer vorliegt und der wählt dann den nächsten aus, je nach der Schwere der Schuld und der Dauer der bisherigen Wartezeit. Verena Tröster hat uns von diesem korsischen Osterbrauch erzählt. Wir sind ja unterwegs heute in Korsika und hier mal ein paar Fakten zum Tourismus auf der Insel. Korsika gilt als touristisch relativ wenig erschlossen. Es gibt kaum größere Hotelkomplexe oder Hotels mit ausländischen Eigentümern. Es sind vor allen Dingen Sportler, die die Insel schätzen. Besonders beliebt ist Korsika bei den Fahrrad- und Motorradfahrern, nicht zuletzt wegen der Kombination von Bergstraßen und Meerblick. Die Rennradfahrer schätzen auf der Insel dann den Trainingseffekt der anspruchsvollen Passstraßen. Und der Fernwanderweg GR20, der zieht mit seinen zahlreichen Kletterpartien sehr viele ambitionierte Wanderer an. Und was kaum bekannt ist, es gibt sogar 3 kleinere Skigebiete mit jeweils 3 bis 6 Schleppliften auf der Insel. Und für Leute, die lieber Sport gucken statt machen, hat Korsika dieses Jahr auch was Besonderes zu bieten. Denn zum allerersten Mal wird die Tour de France mit ihrer 100. Auflage auf Korsika gastieren. Langsam aber sicher sind wir ja auf unserer Korsika-Osterreise im Norden der Insel angekommen. Bastia heißt das kleine Städtchen vor dem französischen Festland, das wir jetzt besuchen. Und in diesem Sommer wird Bastia Schauplatz des größten Radrennens der Tour de France werden. Die erste Etappe der Tour im Juni wird die Radprofis 200 Kilometer quer über die Insel Korsika bis nach Bastia führen. Und dafür hübscht sich das kleine Hafenstädtchen jetzt schon auf, denn noch hat es seinen alten Glanz nicht ganz wieder zurück.
Sie nennen ihn das Tor zu Korsika, den Hafen der heimlichen Hauptstadt Bastia. Er blendet uns nicht mit prunkvollen Fassaden und malerischen Ecken. Hier spricht die Geschichte Korsikas. Die Häuserfassaden berichten bis heute ganz authentisch davon, was hier alles passiert ist.
Die Häuser sind teilweise grau, nur weil während dem Krieg die Leute hatten nicht die Möglichkeit, die Fassaden zu restaurieren. Wir bekommen Geld von der Europäischen Union, damit alle Fassaden restauriert werden. Und Bastia hat wieder bunte Häuser, wie es früher war. Einige sind gelb, orange, rot und es wird immer fröhlicher mit der Zeit. Aber es dauert noch ein bisschen.
Stadtführerin Delphine Coudronnière flaniert mit uns durch den belebten Hafen. Elegante Stadthäuser sucht man an dieser Stelle vergeblich. Hier wird nicht präsentiert, sondern gearbeitet. Und das gar nicht unbedingt in der Fischerei.
Die Leute, die nach Korsika gehen, sind sehr oft sehr überrascht, weil Korsika ist zwar im Mittelmeer, ist zwar eine Insel, aber die Korsen sind eigentlich keine Fischer, sind aber eher Bergmenschen. Und deswegen, was das Essen betrifft, ist es einfacher, Wurst, Käse zu essen und auch Kuchen, die mit Kastanienmehl gekocht werden. Aber Fisch ist nicht einfach eine Spezialität. Es ist schon möglich, natürlich Fisch zu essen und Meeresfrüchte, aber das ist nicht die Tradition.
Gegründet wurde die Hafenstadt Bastia 1378 durch die Genuesen, die sie zur Hauptstadt der Insel erhoben. Damals war sie ein Wehrturm auf einem Felsen. Heute kann man sich das nicht mehr vorstellen, so quirlig wie die Hafenstadt daherkommt. Aber ihren Namen verdankt die Stadt Bastia dieser Zeit, als die Bastille über ihr thronte. Vom Hafen aus steigen wir jetzt durch Häuserspalten die engen Steintreppen hinauf, um zur Altstadt zu gelangen.
So, wir stehen hier in der Zitadelle, gerade vom Gouverneurpalast. Und von hier haben wir einen tollen Ausblick über das Mittelmeer und im Hintergrund der Nordteil Korsikas, den Cap Corse, der alten Hafen, der sogenannten Vieux Port, und auch den Inseln Elba.
Und direkt hinter Elba befindet sich italienisches Festland. Diese geografische Nähe zu den Italienern prägt die Menschen in Bastia bis heute. Auch in der Architektur der Gebäude findet der Besucher diese Nähe wieder. Toskanisch nennt Stadtführerin Delphine Coudronnière die Anmutung der Altstadt. Enge Passagen, schmale Gässchen, Hinterhöfe und immer wieder Fensterläden an den Häusern, die im Sommer die größte Hitze abhalten. Auch die Rivalität zwischen den Besetzern Genuas und den Korsen ist bis heute sichtbar, am deutlichsten an der Église Sainte-Marie.
Sainte-Marie ist 51 Meter lang. Es war, wie gesagt, die Rivalität zwischen Korsen und Genuesen und sie wollten auch die Korsen die größte Kirche besitzen und es hat funktioniert.
1764 dann, erklärt Delphine Coudronnière, ging Bastia an die Franzosen. Schon 50 Jahre später entschied Napoleon, Bastia solle den Rang der Inselhauptstadt abgeben. Auf diese politische Abwertung reagierten die Menschen mit trotzigem Fleiß. Sie bauten Bastia zur Handels- und Industriestadt aus. Das Ergebnis kann man bis heute bestaunen.
Verena Tröster war mit der korsischen Stadtführerin in Bastia unterwegs, die Stadt ganz im Norden der Insel. Und ein kleiner Tipp, nicht weit von Bastia entfernt, da beginnt das Cap Corse. Sie werden diesen Landstrich vielleicht kennen, das ist der sogenannte Finger, der ins Meer ragt. Für eine Besichtigung dieses Fingers, also des Cap Corse, bietet sich eine Rundfahrt auf der ca. 130 Kilometer langen Küstenstraße an. Mindestens einen Tag Zeit sollte man sich dafür nehmen und ängstlichen Autofahrern ist dabei zu empfehlen, die Strecke gegen den Uhrzeigersinn zu fahren, weil man dann nicht auf der steil ins Meer abfallenden Seite fahren muss. Das Städtchen Bastia ist also auch ein Ausgangspunkt für eine Tagesetappe in die faszinierende Landschaft der Insel.
Domradio Reisewetter.
Das ist ja so eine Sache mit dem Wetter. Dann ist es mal zu kalt, dann zu warm und dann beschwert man sich. Und das kann man eigentlich immer, macht ja auch ein bisschen Spaß. Im Moment, da ist es aber tatsächlich ziemlich fies. Frost gerade eine Woche vor der Sommerzeitumstellung. Ich habe so ein bisschen ein gutes Gefühl, weil Renato Schlegelmilch, unser Wetterexperte, heute mit frischer, neuer Sommerkurzhaarfrisur hier aufgeschlagen ist. Heißt das was?
Ich habe mir gedacht, ich lege mal den Winterpelz ab und stelle mich so schon mal wenigstens auf den Sommer ein. Mit den Temperaturen ist das allerdings allerdings ein bisschen komplizierter. Also wenn wir heute Morgen aus dem Fenster geguckt haben, es ist ja eigentlich schön. Es ist blauer Himmel, die Sonne scheint. Aber sobald man dann rauskommt oder aufs Thermometer guckt, da merkt man doch schon, eigentlich Schal, Mütze müsste dabei sein. Da ist schuld der kalte Ostwind, der im Moment unglaublich kalte Luft aus Russland, aus Sibirien zu uns bringt und eben dazu führt, dass wir Ende März tatsächlich noch Frost bei uns haben.
Was heißt das jetzt fürs Wochenende?
Also es wird kalt, das kann man schon mal sagen. Es wird ziemlich kalt sogar. Im Norden haben wir tatsächlich Höchstwerte und ich betone Höchstwerte von minus 5 Grad. Das heißt, an der Nordsee, an der Ostsee wird es nicht wärmer als minus 5 Grad das ganze Wochenende. Da ist es dann aber wenigstens sonnig, da ist schönes Wetter. Im Südwesten, also in der südwestlichen Hälfte, ist es ein bisschen wärmer, da haben wir 1-3 Grad plus. Dafür aber eben das ganze Wochenende Regen, Wolken, teilweise sogar Schnee. Also man muss sich so ein bisschen entscheiden, frieren oder nass werden. Und am wärmsten ist es am Alpenrand, ganz, ganz im Süden, da haben wir plus 5 Grad, aber mehr ist tatsächlich dieses Wochenende nicht drin.
Also im Norden frieren, hast du schon gesagt, oder im Süden nass werden. Wie sieht es denn aus außerhalb von Deutschland?
Ja, da eben diese kalte Luft aus dem Osten, aus Russland, Land kommen, müssen wir uns Richtung Westen orientieren, wenn wir es ein bisschen wärmer, angenehmer haben wollen. Paris haben wir 11 Grad, Madrid haben wir 13 Grad am Wochenende. Das ganze Mittelmeer ist es relativ schön. Korsika.
Sehr schön, waren wir heute unterwegs.
Genau, da sind 16 Grad, ist allerdings aber bewölkt. Am schönsten wird es auf Mallorca am Wochenende 17 Grad und Sonne. Kommst du aushalten?
Ja, zu Ostern nach Korsika oder auch nach Mallorca ist ja auch einmal eine gute Idee, haben wir auch eben heute schon drüber gesprochen. Nächste Woche gehen dann ja auch die Osterferien los. Was erwartet denn uns Daheimgebleibende in Deutschland wettertechnisch?
Ich würde dir gerne sagen, wir bekommen wunderbares Osterspaziergangswetter, aber es sieht leider nicht danach aus. Es bleibt dabei, im Süden ist es kalt, im Norden ist es noch kälter. Mittwoch vor Ostern, also nächste Woche Mittwoch, da kommt so ein langsamer Umschlag, da haben wir dann so 1-7 Grad plus. Nachts geht das Thermometer dann aber trotzdem noch in den Keller auf minus 10 Grad ortsweise. Also wann der wirkliche Frühling zu uns kommt, das steht im Moment noch in den Sternen.
Also frieren ist erstmal angesagt zum Beginn der Osterferien. Im Norden mehr, im Süden weniger. Wir packen uns gut ein. Auch Renardo Schlegelmilch muss sich eine neue Mütze kaufen, vielleicht für seine schöne neue Sommerkurzhaarfrisur. Dankeschön fürs Wetter.
Gerne.
Und damit geht Domradio Reisen zu Ende mit unserem Schwerpunkt heute Korsika. Nachhören und nachlesen können Sie das Wichtigste auch nochmal im Internet unter www.domradio.de und dann einfach klicken auf Radio. Ja, noch ein Tipp für alle, die eventuell nach Südkorea reisen möchten. Lassen Sie den Minirock zu Hause. Ein neues Gesetz, das den Grad der Entblößung in der Öffentlichkeit regulieren soll, wird diese Woche in Südkorea in Kraft treten und dann kostet Minirock tragen 35 Euro. Ich schiebe jetzt mal meinen Minirock aus dem Studio, denn Domradio Reisen ist vorbei. Ich freue mich, dass Sie mitgereist sind. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.